Familienunternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft und sie verbinden Tradition mit Innovation und stellen oft große Herausforderungen an diejenigen, die sie führen. Doch wie meistert man diese Herausforderungen, wenn man nicht nur Verantwortung im Unternehmen, sondern auch in der Familie trägt? Und genau darüber sprechen wir heute mit einer ganz besonderen Frau, Dr. Liz Hannemann-Strenger. Sie lebt vor, wie man sich als Frau in einer männerdominierten Branche behauptet, alte Rollenbilder hinterfragt und gleichzeitig Führungskraft und Mama sein kann. Und in dieser Episode werfen wir einen Blick hinter die Kulissen ihres Lebens. Wie schafft sie den Spagat zwischen Vorstandstätigkeit und Familienalltag? Wie geht sie mit Stereotypen um und wie schafft sie es, trotz all der Verantwortung bei sich selbst zu bleiben? Zudem diskutieren wir, welche Veränderungen in Unternehmen und Gesellschaft nötig sind, um Vereinbarkeit nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer zu ermöglichen. Freut euch auf eine spannende Folge voller persönlicher Einblicke und kluger Gedanken über die Zukunft von Arbeit, Familie und Leadership.
Wir bringen Bewegung in die Zukunft. Herzlich willkommen bei Moving the Future, dem Podcast über die Zukunft von Mobilität, Industrie und Unternehmertum. Powered by Rowe Motor Oil. Wir wissen, Fortschritt braucht ganz viel Bewegung. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Alexandra Kohlmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Es ist großartig, dass ihr wieder dabei seid, denn wir haben eine außergewöhnliche Gästin, Dr. Liz Hannemann-Strenger. Und Liz ist für mich eine echte Powerfrau, auch wenn ich diesen Begriff ehrlich gesagt gar nicht so sehr mag. Aber sie führt seit über 10 Jahren das Familienunternehmen zusammen mit ihrem Mann. Sie ist Mutter von 5 Kindern und sie schafft es dabei, alte Rollenbilder nicht nur zu hinterfragen, sondern sie wirklich auch aktiv zu durchbrechen. Und wie sie das macht, darüber sprechen wir heute. Sie teilt zum Beispiel auf LinkedIn auch regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Ihr müsst unbedingt mal auf ihrem Profil vorbeischauen. Es ist sehr, sehr inspirierend. Und damit ist sie, glaube ich, anderen auch wirklich ein Vorbild, ihre eigenen Vorstellungen von Karriere und Familie zu überdenken. Ja, und Liz, ich freue mich wirklich unglaublich, dass du heute bei uns bist und uns mitnimmst in deinen Alltag. Zwischen Vorstandssitzungen, Familienunternehmen, jetzt Weihnachtstrubel und deiner Mission, wirklich Vereinbarkeit von Familie und Beruf in einer männerdominierten Branche, in der du unterwegs bist, wirklich stärker in den Fokus zu rücken. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen.
Vielen Dank, Alexandra. Ist mir eine Ehre, heute dabei sein zu dürfen.
Ich freue mich wirklich mega und freue mich auch total auf diese Folge, weil wir auch so ein bisschen, ich glaube, zu unseren Herzensthemen auch irgendwie plaudern können.
Ja.
Und, damit dich vielleicht auch die Gäste so ein bisschen kennenlernen, magst du vielleicht ein bisschen was über dich als Person auch sagen? Ich finde es auch immer wieder ganz spannend, gerade unter Familienunternehmerinnen auch zu hören, wie ihr geprägt worden seid, auch in der Kindheit, ja. Wie es dazu kam, dass du ins Familienunternehmen eingestiegen bist. Ich glaube, das würde uns sehr, sehr interessieren. War das immer dein Plan oder was hattest du eigentlich vor?
vielen Dank für die Einführung. Wie kam ich ins Familienunternehmen? Also ich muss dazu sagen, mein Vater hat das Familienunternehmen gegründet und wir sind 3 Mädels und ihm war schon immer wichtig, dass in der Familie bleibt. Und er hat es auch schon komischerweise früh bei mir gesehen. Ich wollte aber eigentlich Medizin machen, weil ich so dachte, dass da meine Leidenschaften perfekt vereint sind. Ich mag nämlich die Mischung aus Logik. Ich habe immer Mathe und Naturwissenschaften total gemocht. Und gleichzeitig treibt mich alles rund um Menschen an. Also wie ticken Menschen? Bin ein totaler Beziehungsmensch. Und dachte ich, Medizin ist die perfekte Kombi dafür. Und dann habe ich aber trotzdem ein Stück weit der Erwartungshaltung meines Vaters entsprochen und BWL studiert und trotzdem immer wieder überlegt zwischendurch, ob ich abbrechen soll und nicht doch Medizin machen soll. Bin dann nach dem Studium an der WHU, habe ich promoviert an der RWTH Aachen und bin dann zu McKinsey eingestiegen. Manche würden ja sagen, damit hat man sich noch immer nicht richtig festgelegt und es stimmt ein Stück weit. Und es gab dann aber einen prägenden Moment, wo ich entschieden habe, doch ins Familienunternehmen zu kommen. Und zwar war das, als unser 2. Kind unterwegs war. Mein Mann war nämlich da schon bei McKinsey, schon einige Jahre. Und wir haben einfach gemerkt, beide bei McKinsey ist echt eine enorme Herausforderung. Und war das der Einstiegspunkt fürs Familienunternehmen.
Du meinst eine Herausforderung in Bezug auf Vereinbarkeit mit den Kindern und dem Beruf?
Ja.
Wegen der Reisetätigkeit wahrscheinlich auch, oder?
Genau. Ich glaube zwar in der Zwischenzeit, dass man in jedem Beruf irgendwie sein Modell finden kann, aber damals war es, glaube ich, noch eine andere Zeit. Und zweitens war ich da, glaube ich, noch so ein bisschen unreifer oder habe weniger zu meinen eigenen Bedürfnissen gestanden. Ich glaube, heute würde ich das auch nochmal anders machen. Aber damals war das so, dass ich mir das nicht so richtig vorstellen konnte.
Sehr, sehr spannend. Und hast du dann am Ende Frieden geschlossen mit deinem Studium? Und oder hast du manchmal immer noch so ein bisschen ein weinendes Auge, was du der Medizin hinterher trauerst oder hinterher weinst?
Ich habe echt lange gebraucht, aber ich habe in der Zwischenzeit wirklich meinen Frieden damit gefunden, weil ich finde, ich habe eigentlich in allen Bereichen, wenn ich jetzt so darauf zurückblicke, immer die zwei Bereiche, eigentlich diese Mischung aus Logik, Zahlen und das Thema Mensch eigentlich total gut vereinen können. Und auch jetzt im Beruf, also im Familienunternehmer hat ja täglich mit Menschen zu tun. Man muss die Mitarbeiter führen, man muss einen Blick für die Kunden haben. Deshalb habe ich da in der Zwischenzeit schon sehr meinen Frieden damit gefunden und mache es mit ganz, ganz großer Leidenschaft.
Sehr cool. Deine beruflichen Stationen hast du jetzt ja schon so ein bisschen erläutert. Hatte deine Promotion denn auch irgendwie einen Bezug zu dem, was du heute machst? Oder auch, wo du bei McKinsey in deiner Beraterrolle unterwegs warst, kannst du auch davon viel für deinen heutigen beruflichen Alltag auch, sag mal, draus schöpfen noch?
Bei beiden Punkten ja, aber in unterschiedlichen Dimensionen. Also inhaltlich habe ich, du hattest ja das Thema Promotion angesprochen, promoviert zum Thema Führung in unterschiedlichen Länderkulturen. Das hilft mir, aber ich glaube, bei der Promotion war eher so dieses Thema sich durchbeißen, das Umfeld. Ich hatte da auch schon viele Berater um mich, die mich irgendwie geprägt haben und eigentlich auf das Berufsleben vorbereitet haben. Und ich hatte auch einen tollen Doktorvater, der mir einfach viel so zum pragmatischen Umgang im Berufsleben mitgegeben hat. Aber ich glaube, so rein die inhaltliche Arbeit, die hat mir jetzt nicht so sehr viel geholfen, muss ich gestehen. Aber ich glaube, das bei vielen, sage ich mal, wissenschaftlichen Arbeiten so. McKinsey hat mir enorm viel geholfen, einfach zu Führungsskills, wie strukturiert man Meetings, wie geht man an Themen im Business ran, da war das enorm wichtig und das ist auch was, wovon ich heute total zehre und auch von dem Netzwerk von McKinsey. Also wenn ich irgendeine Frage habe zu Themen, ich finde immer jemanden, der darauf eine Antwort hat oder zumindest da als Sparringspartner da ist und das ist sehr, sehr wertvoll. Ja. Deshalb, es kommt ja auch oft die Frage auf, direkt ins Familienunternehmen einsteigen oder vorher nochmal eine andere Station. Und ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch, aber für mich war es schon wichtig, dass ich nochmal ein bisschen externe Erfahrung gesammelt habe.
Ja, das ist auch eine Frage, die ich häufig gestellt kriege. Und ich bin ja direkt nach der Promotion ins Familienunternehmen. Ja. Und ich muss sagen, ich würde das heute auch auf jeden Fall anders machen. Also auf jeden Fall Erfahrung und Skills und auch Methoden und so. Also weil natürlich ist es am Studium oder im Studium und erst recht auch eine Doktorarbeit hinterher. Es ist einfach sehr, sehr viel Theorie. Aber wie du das dann anwendest in der Praxis, ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Und das war für mich wirklich auch ein Sprung, muss ich sagen, ins kalte Wasser. Also ich würde es immer empfehlen, nochmal woanders hinzugehen.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ein Gedanke noch zur Ergänzung, weil du gerade in der Intro auch erwähnt hattest, männerdominierte Branche. Ich habe zwar nicht das Gefühl, dass, sage ich mal jetzt rein von der wissenschaftlichen Arbeit mir die Promotion geholfen hat, aber ich glaube, der Doktortitel hilft mir in dieser männerdominierten Branche. Also ich finde es komisch zu sagen, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass es einem Kredibilität verschafft und man nicht das Gefühl hat, es ist einfach nur irgendwie die Tochter oder die blonde Frau, die da reinkommt, sondern das hilft ja, so traurig das ist.
Aber legst du Wert drauf, mit Doktor angesprochen zu werden?
Nein, überhaupt nicht.
Ich lasse meinen ziemlich, muss ich sagen, auch unter den Tisch.
Nein, nee, total, nein, wir haben ja eine Du-Kultur in der Zwischenzeit im Unternehmen und auch extern. Ich stelle mich nie mit Doktortitel vor, gar nie. Aber natürlich wissen es einfach viele, was in der Signatur steht.
Oder Visitenkarte, ne? Genau.
Genau.
du hast jetzt auch gerade schon ein bisschen von deinem Mann erzählt. Seid ihr dann zeitgleich bei McKinsey weg und beide gleichzeitig ins Familienunternehmen?
Nee, also ich war 6 Jahre im Unternehmen und es war auch gar nicht klar, dass er kommt. Also mein Vater hat sich das teilweise schon gewünscht, weil er irgendwie gemerkt hat, da kommen immer mehr Kinder und ich glaube, er fand es auch gut, dass dann ein Mann mit im Unternehmen ist. Das heißt, er hat da schon irgendwie immer mal wieder gefragt. Aber bei uns war es offen gestanden, war es eine Situation, die tatsächlich unser Umdenken geprägt hat. Also mein Mann war am Schluss Senior Partner bei McKinsey, also mehr geht auch nicht und das war für ihn auch immer wichtig und eigentlich eine super Position. Also viele sagen, wenn du erstmal Senior Partner bist, dann bleibst du da erstmal, weil attraktiver von den Rahmenbedingungen wird es woanders nicht. Also das heißt, ihm lag das Ganze und so weiter. Aber dann war es so, dass ich nach der Geburt von unserem fünften Kind recht krank wurde und irgendwie auch wenige Tage nach der Geburt im Krankenhaus auf der Isolierstation und so war. Und wir gemerkt haben, vor allem mein Mann, dass unser Lebensmodell, so wie wir es bisher geführt haben, super fragil ist. Mhm. Also er war dann einfach mit dem Säugling, den vier größeren, also diesen fünf Kindern da alleine zu Hause. Und das, was wir seither gemacht haben, ich quasi als CEO die Firma eher in der Welt rumchatten, als McKinsey-Partner, wie die Familie haben und so weiter, das funktioniert halt nur, wenn echt alles glatt läuft. Und das war einer der Momente, wo wir gemerkt haben, das ist nicht nachhaltig, dieses Modell. Und dann hat er beschlossen, dass er mit reinkommt.
Ah, okay. Das war also viel, viel später erst, nachdem du schon im Familienunternehmen warst.
Ja.
Und ich nehme mal an, jetzt so ganz rhetorisch gefragt, ihr bereut die Entscheidung nicht. Und, und ihr schafft es wahrscheinlich auch sehr gut, Berufliches und Privates zu trennen. Oder wollt ihr das vielleicht das auch gar nicht?
Nein, also auch da wirklich in aller Ehrlichkeit, es war doch eine Umstellung. Also ich glaube, wir haben eine mega gute Basis und deshalb bereuen auf gar keinen Fall. Nämlich wir verstehen uns extrem gut, wir können gut reden und wir haben einen ähnlichen Blick auf Dinge, also auf Situationen, auf Menschen und so weiter. Und das hilft uns enorm. Ich glaube, sonst würde es nicht funktionieren. Aber trotzdem, was eine enorme Umstellung in ganz vielerlei Hinsicht. Ich meine, angefangen von der Wochenendehe, die wir davor hatten, zu, man sieht sich irgendwie jeden Tag, hat Meetings zusammen, ist Büro an Büro, auch wenn wir beide viel unterwegs sind und so, auch nicht 24 Stunden aufeinander, also wirklich aufeinander sitzen. Aber es war schon eine Umstellung. Also das war die eine. Und die zweite Umstellung war, auch in aller Ehrlichkeit, ich war davor mit, ich würde sagen, Co-CEO mit meinem Vater. Oder mein Vater war davor auch, der hat die Panamerikaner mit dem Unimog befahren mit meiner Mutter und war dann einfach zweimal im Jahr für jeweils 3 Monate. Also der war ein halbes Jahr einfach immer weg. Also wirklich, da war halt in seinem Unimog auch der Panamerikaner. Und das heißt, in der Zeit war ich Vollzeit-CEO. Und das war dann einfach eine Umstellung, auch diese Rolle, also angefangen von, ich habe die Führungskreissitzungen komplett geleitet, die Jahreszielplanung, Ansprachen an die Mitarbeiter gemacht. Und den Part hat dann mein Mann übernommen. Das war schon der Umstellung, jetzt machen wir viel auch wieder zusammen, aber das war einfach eine gewisse Umstellung, ja.
Ja, klar, das glaube ich. Und natürlich dann auch so strikt den Schalter umzulegen am Abend, wenn man dann zu Hause sitzt oder am Wochenende, ist halt, glaube ich, auch super schwierig, weil natürlich fließen auch immer wieder die Themen da auch ein. Ich glaube, so ganz krass trennen kannst du das auch gar nicht.
Nee, und das machen wir, also erste Frage, wie gesagt, nein, bereuen auf gar keinen Fall. Privates und geschäftliches Trennen, würde ich sagen, nein, das kriegen wir nicht besonders gut hin, ist aber auch in Ordnung so. Also ich glaube, wir brennen auch beide für das Unternehmen und die Themen und dann redet man am Abend auch gern drüber. Also man muss sich ab und zu die Freiräume schaffen, wo man sagt, jetzt ist aber Privates dran. Also ein Beispiel, wo ich sage, jetzt ist Schluss, wenn wir wirklich morgens beim Aufstehen um 5:30, ja, wenn ich irgendwie die Kinder dann irgendwie die Brotdosen machen, mit denen spreche und dann gibt es irgendwelche geschäftlichen Themen, da habe ich dann keinen Nerv dafür in dem Moment.
Noch zu früh.
Und jetzt gerade sind auch mal kurz Kinder mit ihren ganz alltäglichen Themen dran, was aufs Brot heute draufkommt und mit wem es gestern Streit gab und so weiter.
Ja, total. Jetzt hast du ja auch schon so ein bisschen durchblicken lassen, wie euer Alltag aussieht. Auch, dass dein Mann da viel dich unterstützt hat, als du da zum Schluss doch leider sehr krank warst.
Ja.
Wie sieht denn euer Alltag so aus? Also ich habe 3 Kinder und ich finde, das ist schon total wild manchmal. Mit 5 kann ich mir, glaube ich, auch nicht ausmalen. Und dann seid ihr beide noch fulltime im Job, im Familienunternehmen, was auch nochmal viel größer ist als das, was ich hier mit Rowe auch habe. Aber wie sieht das aus? Wie managt ihr das?
Das glaube ich, ist eine sehr gute Frage und vielleicht, ich fand es auch mit 3 Kindern und auch mit 2 wahnsinnig voll und konnte mir eigentlich nicht vorstellen, wie da noch ein weiteres Kind dazukommen soll und es fügt sich dann immer nach einiger Zeit, also das vielleicht vorab. Ich glaube, der Kernsatz so ein bisschen, es braucht ein Dorf, um Kinder großzuziehen und das Ganze unter einen Hut zu bekommen, das ist was auch da gilt. Also ich glaube, das ist einer der Grundsätze und ein zweiter Grundsatz, und ich gehe dann gleich nochmal auf beide auch ein, ist 80-20 ein Stück weit. Und man kann das nicht in allen Bereichen machen. Also es gibt Bereiche im Job und es gibt Bereiche bei den Kindern, wo man das nicht machen kann, aber es gibt Bereiche, wo man das machen kann. Vielleicht zu dem Thema Dorf. wir haben unser Dorf so gebaut. Und das würde ich wirklich sagen, es war nämlich auch ein Prozess bis dahin. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit eine Vollzeit-Kinderfrau, die aber auch einen Teil mit vom Haushalt übernimmt. Und ich sag mal, auch der Weg bis dahin war einer, wo wir Lehrgeld bezahlt haben. Von am Anfang haben wir gedacht, das brauchen wir nicht. Oder es reicht ein Babysitter, dann aber gemerkt, okay, dann sind die unzuverlässig, dann musste ich irgendwie Geschäftsreisen absagen. Bis zu werden zwei Kinderfrauen davor, die irgendwie nicht gepasst haben. Die eine war viel zu streng und hat mir das Buch geschenkt, wie ich meine Kinder zu Tyrannen erziehe. Und irgendwie hat die ins Zimmer gesperrt und sie ins Essen weggenommen. Die nächste war irgendwie angeblich so eine Waldorfpädagogin, die aber dann die Kinder in lauter Stress in der Badewanne getunkt hat. Also beide Extreme, die irgendwie nicht gepasst haben. Und dann haben wir jetzt tatsächlich unsere jetzige Nanny hat keinen Schulabschluss und aber hat die ist total warmherzig, kann alle fünf Kinder handeln, zieht bei uns über Nacht ein, wenn wir weg sind. Auch beide, das geht auch, dass wir beide parallel auf Geschäftsreise sind und hält das Haus noch so in Ordnung, dass einfach alle sich wohlgehoben und liebevoll umgegangen wird. Also ich kann jetzt nicht sagen, sie soll Mathe mit den Kindern lernen, aber sag mal, das passt total gut. Und das Gleiche gilt irgendwie, sag ich mal, ein Dorf bauen auch fürs Büro. Also wir haben da in der Zwischenzeit auch, natürlich gibt es Bereiche, die funktionieren nicht ohne uns und wahrscheinlich auch noch gefühlt zu viele, aber wir haben auch da ein ganz tolles Team an Mitarbeitern, die echt Verantwortung übernehmen, die mitdenken und die da einfach ganz, ganz tolle Sachen machen. Also angefangen von unserem CFO, der ist jetzt schon seit über 20 Jahren in der Firma, hat mit 18 hier angefangen. Das ist einfach unsere rechte, linke Hand bei allem. Und es gibt es in anderen Bereichen auch. Und das ist, glaube ich, mit der Kern der Punkt. Dann zu dem Punkt 80-20. Ich glaube, es gibt ganz viele Bereiche, wo es echt total reicht, dass man nicht einen Perfektionismus an den Tag legt. Oder anders, mit einem Perfektionismus würde es nicht gehen. Ob es Kindergeburtstage sind, ja, wo irgendwie die sind bei uns lean organisiert. Ob es irgendwie Festspeldosen sind, das gibt es bei uns, aber es gibt keine Sternchen ausgeschnittenen Sachen. Wenn Plätzchen gebacken werden für die Schule, dann sehen die halt nicht so schön aus, weil es halt pragmatisch gemacht sind und so weiter. Und das gilt auch im Geschäft bei verschiedenen Bereichen. Und dann gibt es, glaube ich, trotzdem einige, wo das nicht in Ordnung ist, dass man 80-20 anwendet. Also ich glaube, da hat jeder irgendwie Beispiele im Kopf. Um vielleicht aus der Familie da auch nochmal ein Beispiel zu geben. Also klar, um die Bedürfnisse von allen fünf Kindern im Blick zu halten, ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, es gibt manchmal Momente, wo man schon merkt, okay, da reicht es jetzt nicht zuzugucken und 80-20 am Ball zu sein, sondern da muss man echt hingucken. Das können schulische Themen sein, das können auch emotionale Themen sein.
Deshalb und als wie Beispiel findest du das raus? Also ist das dann eine Beobachtung oder dein Bauchgefühl auch? Oder wo du siehst, dem oder der geht's gerade nicht gut? Wie findest du raus, wenn jetzt ein Kind gerade mehr Aufmerksamkeit braucht?
Ja, es ist echt eine sehr gute Frage. Und ich glaube, natürlich gelingt es mir auch nicht immer. Also wahrscheinlich gibt es irgendwann mit Sicherheit, wenn die Kinder erwachsen sind, Bereiche, wo sie sagen, Mama, das war total blöd und du hast mich nicht gesehen. Aber ich würde behaupten, eine meiner Stärken und Schwächen ist echt, diese sehr, sehr feine Antennen für Menschen zu haben. Also ich würde behaupten, ich habe schon schnell ein Gefühl dafür, wie es jemand geht, wenn ich, vielleicht kommen wir da auch nachher nochmal drauf zurück, wenn ich in meiner Kraft bin. Also wenn ich total nur stressed out bin, dann kann ich das auch nicht. Aber wenn ich ein Stück weit Zeit dafür habe und Cover dafür, dann spüre ich schon, ob was im Argen ist. Und natürlich muss man dann trotzdem nochmal nachhaken und rausfinden, ist es jetzt gerade nur eine Phase, ist es heute einfach ein schlechter Tag oder ist wirklich was, wo man hingucken muss. Das mache ich schon. Und zweiter Punkt, um das rauszufinden, und das gehört für mich auch zum Thema Vereinbarkeit dazu. Ich brauche halt schon ab und zu ein bisschen Zeit mit den Kindern. Das kann auch manchmal sein. Also ich gucke zum Beispiel schon, dass ich zweimal in der Woche die Kinder aus der Kita abhole. Das heißt dann, dass ich abends mich nochmal hinsetze oder so. Aber ich brauche irgendwie diese Phasen, wo ich halt ein Gefühl dafür kriege, wie geht's ihnen. Und es ist nicht immer, die erzählen ja auch nicht immer gleich, wow, heute wurde ich, also ist jetzt nicht bei uns das Thema, aber zum Beispiel heute wurde ich gemobbt oder so, das kommt ja auch nicht immer raus. Aber man kriegt, glaube ich, dann schon ein Gefühl dafür, wie geht's denen tatsächlich, was sind die Themen, die sie gerade umtreiben. Und das sind schon Punkte, die mir extrem am Herzen liegen, um da bei den Kindern mit am Ball zu sein. Mhm. Wie gesagt, nochmal, ich ganz sicher kriege ich auch nicht alles mit und aber das so versuche ich es zumindest.
Ja, total wichtige Tipps und kann ich nachvollziehen. Ich versuche das auch, mir auch 2 Nachmittage auch zu nehmen. Und dann natürlich auch, musst du halt natürlich abends nochmal so ein bisschen aufarbeiten. Macht man wahrscheinlich meistens eh auch ein Stück weit. Und
darf ich vielleicht noch einen dritten Tipp?
Ja.
Also zum Thema Kindererziehung, weil das aber, glaube ich, ein Punkt ist, warum es bei uns auch, würde ich behaupten, ganz gut funktioniert. Und zwar das Thema Selbstständigkeit und Kinder auf Augenhöhe erziehen. Und das heißt nicht, glaube ich, ich bin trotzdem Fan davon, dass einer ein Kapitän ist und den Hut auf hat und auch, sag ich mal, die Rahmen vorgibt. Aber bei uns läuft es recht harmonisch ab, weil die Kinder gelernt haben, aufeinander Rücksicht zu nehmen und auch auf die Bedürfnisse auch zum Beispiel von mir mit Rücksicht zu nehmen. Und deshalb bin ich kein Freund davon, die als, total autoritär zu erziehen, sondern echt auf Augenhöhe. Das hat bei uns, ist es einer der Punkte, warum es echt funktioniert. Also das heißt dann auch, dass zum Beispiel die Große die Kleine mit badet oder ein Schlafi anzieht oder morgens die Kleinen mit fertig für die Kita machen, weil sie gerade merken, das passt und die Kinder spüren ja dann auch, dass sie einen wertvollen Beitrag leisten und fühlen sich dadurch bestätigt. Und es ist gar nicht so sehr, wie ich dann sage, ihr müsst das jetzt machen, sondern weil sie da einfach mithelfen wollen und sich auch als Teil der Gemeinschaft sehen.
Ja, das sehen wir bei uns zu Hause jetzt auch. Aber da ist der Altersabstand natürlich auch so ein bisschen ausschlaggebend. Ja. Ne? Also das halt so ab, wenn da so 5, 6 Jahre dazwischen sind, dann haben die da nochmal so einen anderen Blick auch drauf, ne? Und das merkt man schon und dass sie auch Freude dran haben, so die Verantwortung eben
genau.
zu übernehmen.
Genau.
Genau. Was ich jetzt noch fragen wollte, auch gerade weil du sagtest, dieses Thema Vereinbarkeit, ne, ist ja auch etwas, was, sag ich mal, auch wir so ein bisschen auch vorleben in unseren Familienunternehmen. Ja. Da würde mich halt interessieren, was hat sich denn bei euch denn auch vielleicht verändert, als du Mutter wurdest, bist ja auch öfter Mutter geworden. Und da haben ja sicherlich deine Arbeit oder deine Kollegen auch gesehen, manchmal hat eben auch Familie Vorrang. Also hat sich auch bei euch da was bewegt oder was macht das mit der Kultur?
Ja, das finde ich eine ganz, ganz spannende Frage. Weil und ich glaube, ich kann das jetzt über Zeit beobachten schon sagen, dass sich echt mega viel verändert hat. Vielleicht vom Ende her kommt. Ein ganz pragmatisches Beispiel, wo es sich ganz am Anfang geändert hatte. Als ich kam, waren die Führungskreissitzungen immer montagabends ab 16 Uhr bis Open End, weil ja die ganz wichtigen Gespräche immer natürlich bei Wein nach dem Abendessen vermeintlich kamen. So, das war halt für mich damals ohne Kinderfrau, mein Mann bei McKinsey, die Vollkatastrophe, wie ich das organisiert bekomme. Dass ich das, also war echt immer eine riesen Herausforderung, Babysitter organisieren. Bis ich irgendwie mal gefragt habe, naja, muss das denn sein? Man kann ja auch die inhaltlichen Themen irgendwie früher besprechen. Und wer möchte, kann ja nachher noch zusammen Abendessen gehen bis Open End. Und ich glaube auch nicht, dass alle wichtigen Themen immer nur an der Bar besprochen werden. Also kann sein, aber ich habe nicht die Erfahrung gemacht. So, dann gab es da erstmal einen riesen Raunen. Und dann wurde es aber letztendlich so umgesetzt. Und wunderbar, es hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also das war vielleicht das ein Beispiel.
Jetzt finden es wahrscheinlich alle super.
Ja, genau, jetzt finden es alle super. Also jetzt finden es alle super, aber ich war damals auch die Einzige, die dann da kleine Kinder hatte und die anderen waren auch alles nur Männer. Also das ist mal so das erste Beispiel, wo sich, glaube ich, schon mal so ein Mindset-Wandel eingeschlichen hat oder der hat sich in der Zwischenzeit manifestiert. Und zweites Beispiel, deshalb glaube ich, dass das Thema Vorleben und Sichtbarkeit ein ganz, ganz wichtiges ist. Wir haben halt in der Zwischenzeit eine Frauenquote von fast 50%. Nicht ganz. Und jetzt sind wir ja auch in einer Branche, wo die eher männerdominiert ist. Und das war jetzt nicht, weil wir es irgendwie forciert haben oder sagen, irgendwie wir brauchen die Frauenquote von 50%. Das hat sich aber so schrittweise ergeben. Und ich glaube einfach, dass das Thema Sichtbarkeit und das muss nicht nur in Bezug auf Vereinbarkeit von Familie sein, aber einfach, dass Frauen auch Führung übernehmen können, dass es wertvoll ist, gemischte Teams zu haben. Das, glaube ich, ein ganz wichtiges, deshalb, es hat sich sehr viel geändert.
Ja, das glaube ich. Und auch zum Thema Sichtbarkeit, wie merkst du, da spielt dir da auch, oder wie wichtig ist hierfür auch LinkedIn? Meine, du hast jetzt auch einige Follower, Followerinnen. Merkst du, dass sie auch, oder woran merkst du, dass diese Sichtbarkeit sozusagen auch Früchte trägt?
Ja, ich merke es in viel, also am Anfang habe ich, oder ich mache es ja noch immer recht sag ich mal, pragmatisch, vielleicht auch zu hemmsärmlich und von den Themen, die mich umtreiben. Also ich habe niemanden, der mir die Post schreibt und das sieht man auch manchmal, dass dann Fehler drin sind oder manchmal denke ich im Nachgang, oh, die war nicht ganz so durchdacht. Deshalb, ich mache noch immer sehr pragmatisch und dachte auch damit, da kommt nicht so eine große Sichtbarkeit. Aber ich gebe dir drei Beispiele, wo ich doch irgendwie gemerkt habe, boah, das macht einen Unterschied. Mhm. Und es hat auch einen Impact auf die Firma. Also ein Beispiel ist einfach bei Bewerbungen. Also es hat, mein Mann war, glaube ich, mit den Kindern irgendwie in der Stadt unterwegs oder so, und da hat ihn jemand drauf angesprochen, ah, er sei ja der Mann von mir und die wird sich jetzt bewerben. Also so, und es war jetzt ein, jetzt war tatsächlich sehr witzig so. Und das ich bekomme aber auch oft jetzt Bewerbungen über LinkedIn, wo einfach Leute darauf aufmerksam geworden sind. Ein zweites Beispiel ist halt schon das Thema, also das war jetzt das Beispiel Arbeitgebermarke, ein zweites Beispiel schon das Thema Verkauf, wo es einfach hilft, dass man sichtbarer wird, dass Leute auf einen aufmerksam werden, dass sie sich ein Bild von den Menschen dahinter machen. Und ich glaube, das gilt ja bei, jetzt kann man sagen, Immobilien sind nochmal ein spezieller Fall, weil man kann ja wahrscheinlich kaum ein größeres Investment machen als für eine Immobilie. Aber ich glaube, das gilt bei ganz, ganz vielen Sachen, dass der Mensch am Ende des Tages doch auch irgendwie ein Gesicht dahinter sehen möchte. Irgendwie ein Gefühl für die Menschen. Genau, genau. Und ich glaube, das gilt bei allen Produkten. Und da hilft es natürlich schon, dass man in LinkedIn einfach sich als Person auch zeigen kann und die Sachen, die einen umtreiben, und einfach sehr authentisch und ehrlich. Genau. Und ein dritter Punkt, wo es mir auffällt, einfach so in der, ich glaube, wir sind ja in der Zwischenzeit deutschlandweit tätig, also und das aber erst seit ein paar Jahren. Und seither war es schon so, wenn ich in Berlin war, dass eigentlich niemand strenger kannte. Und es hat sich schon ein Stück weit geändert. Und ich glaube schon, dass das mit durch LinkedIn kommt, weil ich denke, dass die wenigsten einfach stumpf nach Immobilien suchen und dann sagen, ah, super, das ist strenger, sondern das kommt dann schon da über LinkedIn. Deshalb, ich glaube, ja, es spielt schon eine Rolle.
Ja, das glaube ich auch. Also, und wie du schon sagst, man wird auch oft natürlich darauf angesprochen und diese Wirkung in Richtung Kunde, die ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Umso schöner, ja, wenn das dann natürlich, ja, dann auch, wenn du das dann auch einfach merkst, und hier, ja. Super. Eine Frage noch vielleicht zum Thema Vereinbarkeit, weil das würde mich auch wirklich interessieren. Du warst ja oder bist ja jetzt schon seit über 10 Jahren im Vorstand.
Ja, ja.
Und ihr habt, glaube ich, 4 Kinder, ne? Hast du gesagt. Eines kam noch während deiner McKinsey-Zeit und eines, genau, während deiner Vorstandstätigkeit. Und wie, ja, hast du das alles dann auch während deiner Schwangerschaften gemanagt? Das würde mich wirklich interessieren.
Ja.
Dein Papa war ja noch mit an Bord, hast, ja, du gesagt, als Co-CEO.
Ja, genau.
Aber wie hast, genau, wie ist es dir dabei ergangen?
Also das sind gute Fragen. Da gibt's ganz viele Komponenten dazu. Also vielleicht erstmal so die rein physische, ja. Also ich glaube, mir war immer recht schlecht, aber sonst ging es mir ziemlich gut. Also ich habe alle Kinder übertragen. Mhm. Also ich hatte 3-mal Einleitung. Das heißt, ich sehe das in der Zwischenzeit als mega Vorteil, weil ich glaube, es gibt ja viele, die damit kämpfen müssen, dass die Kinder nicht zu früh kommen. Ich glaube, wenn ich das gehabt hätte, hätte ich auch nicht so tough durchziehen können. Und ich hatte Fehlgeburten, aber wenn die Kinder dann mal über der 14. Woche waren, dann waren die Schwangerschaften auch stabil. Aber das heißt, rein körperlich hatte ich recht stabile Schwangerschaften und konnte damit auch, sag ich mal, mit viel, muss man schon sagen, auch Disziplin und Zähne zusammenbeißen, immer recht viel trotzdem arbeiten. Also ich habe schon mich immer versucht zusammenzureißen und war wirklich teilweise, ob ich das wieder so machen würde, weiß ich nicht. Mhm. Aber es ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber Fakt ist, ich war echt teilweise, bin vom Büro in den Kreißsaal. Also wirklich, ja, und bin auch immer schnell danach wieder gekommen und habe die Babys am Anfang mitgenommen und so weiter. Das heißt, ich habe schon immer viel die Arbeit, glaube ich, auch da in den Vordergrund gestellt.
Ja, immer diese Pflicht, ne, die man auch dann so, ja, spürt, dieses Pflichtbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein. Man will total, ja, auch sich dann als Frau, so ging es mir auch immer, nicht auch immer so nachsagen lassen, ach, jetzt schau, ja, jetzt ist, genau, sie schwanger und jetzt,
ja,
genau, klappt das wieder nicht mit,
ja,
mit,
genau,
der, mit,
genau,
der Rolle.
Genau. Zumal ja, ich meine, bei dir ja auch so, man hat ja wirklich auch viel Verantwortung. Ist jetzt nicht so, dass, also ich weiß nicht, ob es bei dir funktioniert hätte, wenn du jetzt einfach gesagt hättest, ich mache jetzt ein Jahr voll Elternzeit und ich will da auch gar nichts hören. Also wahrscheinlich ohne dann irgendwie eine Interim-CEO hätte es wahrscheinlich bei dir auch nicht funktioniert.
Ja, also ich glaube, dieses Thema Elternzeit jetzt auch so als Selbstständige oder wenn du irgendwie Geschäftsführer bist, als Angestellter oder auch Angestellte GF, ja, kann man das, glaube ich, schon machen. Aber irgendwie ist es, glaube ich, bei uns was anderes, weil wir ja auch Inhaber ja sind. Und ja, ich glaube, dann hast du eh noch mal irgendwie so einen anderen, ja, irgendwie einen anderen Zugang. Ich meine, ja, bei uns ist es total, ja, nicht so, dass wir in so einer Handwerkerrolle sind. Zum Beispiel, genau, ist es, glaube ich, noch mal schwieriger, weil die, wenn man handwerklich arbeiten muss, dann ja körperlich, ja, das funktioniert ja gar nicht anders. Ja. Daher kann man ja schon ein bisschen dankbar oder fast froh sein, dass wir in Anführungsstrichen nur so eine total administrative Rolle haben. Aber ich glaube, man darf es trotzdem nicht unterschätzen, was es halt eben auch an Stress und auch Belastungen ja mit sich bringt. Ich meine, ja, am Ende wächst er in uns Leben heran, was total auch von uns sozusagen zehrt. Und da müssen wir ja schon total wirklich sehr stark auf uns achten. Ich habe auch nie lange ausgesetzt hinterher. Also generell finde ich dieses Thema Elternzeit oder auch Elterngeld für Selbstständige, das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz anderes Ding. Aber was ich sagen will, den meisten bleibt, glaube ich, gar nicht so viel anderes übrig, als ja wenig ja zu fehlen und schnell wieder zu kommen. Ja. Und ich glaube, selbst wenn ich es hätte können, hätte ich es wahrscheinlich auch gar nicht gemacht oder gewollt. Ich weiß nicht,
genau, bei dir. Genau. Nein, also mir geht's genauso. Wie gesagt, trotzdem denke ich manchmal, boah, irgendwie schon verrückt. Ich habe halt ja gar nicht so irgendwie Babyzimmer eingerichtet oder mal, oder keine Ahnung, mit dem Bauch gesprochen oder so, weil Gefühl war halt Arbeit und ich wusste dann kommen die Kinder und die dann auch irgendwie schnell wieder mitgenommen. Ich war auch nie in einem P-Kip-Kurs oder habe Babyschwimmen gemacht. Manchmal denke ich, da schade. Auf der anderen Seite, ich glaube, ich habe trotzdem eine enge Bindung zu meinen Kindern und es lag jetzt nicht, also P-Kip oder Babymassage hätte jetzt auch nichts daran geändert. Ich finde es toll, wenn das jemand macht, aber ja, das hätte auch nichts geändert. Ich glaube, es gibt trotzdem einen Punkt, ich meine, weil du auch sagtest, Erwartungshaltung, man will es dann auch beweisen, man hat sich natürlich dann auch nicht eingestanden, wenn es vielleicht zu viel ist. Ich hatte, also jetzt, das weiß man natürlich nie, aber so Sachen wie Fehlgeburten oder bei manchen gibt es ja auch Frühgeburten oder sonst was, das, man weiß nicht, woher es kommt, aber Fakt ist, also extrem auf mich Rücksicht genommen habe ich schon nicht und das ist auch nicht so gut in den Schwangerschaften. Und ich glaube, emotional, ich hatte schon manchmal Angst, wie die Mitarbeiter und die Kollegen reagieren. Und auch meine Eltern haben nicht, was heißt, anders reagiert, als ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Und ich verstehe sie auch, weil sie sind natürlich da, sie haben natürlich auch ganz viele Hüte auf. Aber mein Vater hätte sich halt, hat gemeint nach dem dritten Kind, ich soll jetzt auf jeden Fall dankbar sein, dass ich jetzt die drei hätte und jetzt reicht's auch mal. Und wirklich, ja doch echt. Ich glaube, aber ich verstehe ihn in der Zwischenzeit, weil er natürlich gedacht hat, oh Gott, wie soll das überhaupt alles gehen? Die Liste mit den Kindern und dann kommt immer das Nächste und da wird mir gar niemand gerecht. Und echt, beim fünften haben die, glaube ich, die Schwangerschaft wirklich quasi ignoriert. Also einfach so getan. Ja, oh Gott. Also irgendwie, die machen es heute ganz liebevoll mit den Enkeln und ich glaube, das ist wunderbar für die, aber.
Du meinst, sie wussten nicht so recht, wie sie damit jetzt umgehen sollen?
Sie wollten nicht so recht und sie waren dann auch besorgt und haben gedacht, oh Gott, aus Firmensicht, aus Kindersicht, das ist ja alles zu viel.
Zu viel, ja. Vielleicht haben sie sich wirklich Sorgen gemacht, auch um dich und natürlich deinen Mann.
Ja.
Ja, das ist, am Ende bleibt es eine persönliche Entscheidung, ne? Absolut. Und ich meine, du kennst das bestimmt auch, nicht jetzt auf die Eltern oder so gemünzt, aber ich meine, irgendwie hat ja gefühlt jeder zu allem immer eine Meinung. Den einen sind zu viel Kinder, den anderen zu wenig. Wenn du mehr als drei Kinder hast, ist man hier ja meistens eh schon irgendwie, wird man schief angeschaut, ne?
Ja, die Kommentare, ja.
Genau, ja. Dem einen arbeitet man zu viel, den anderen irgendwie zu wenig. Ist doch eine Überleitung zu meinem nächsten Blog, nämlich Rollenbilder. Ja, es gibt auch momentan diesen Trend, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, diesen Hashtag Women in Mayfields.
Ja, ja.
Also sozusagen Frauen in männlichen Berufsfeldern oder Berufsgebieten.
Ja.
Und da sind ja manche Frauen jetzt momentan sehr erfinderisch, beziehungsweise eigentlich nicht erfinderisch, sondern die berichten halt einfach kollektiv über ihre Erfahrungen, die sie halt gemacht haben und tun so, als würden sie sich eben wie Stereotype Männer verhalten.
Ja.
Damit drehen sie im Prinzip Geschlechterrollen mal so ein bisschen um und zeigen auf, wie man sich so als Frau, was man sich als Frau oder auch Mutter im Alltag so alles anhören muss.
Ja.
nehme mal an, dass du auch viele solcher Erfahrungen teilen kannst. Jetzt mal unabhängig davon, ob du mitgemacht hast bei dem Trend, ob du den gut oder findest oder nicht. Aber wie gehst du denn mit solchen Stereotypen um, auch mit Erwartungen von außen? Ich meine, du machst es ja auch auf LinkedIn häufig zum Thema. Ja, verletzt dich das manchmal oder denkst du dir, ach, das ist wieder so typisch, nehme ich Volley. Ja, wie gehst du damit um und was hast du vielleicht auch für Erfahrungen gemacht?
Also erstmal, es sind ja ganz viele Fragen und total, total gute und wertvolle Fragen. Vielleicht, ich starte mal, weil die mir gerade in den Kopf noch kommen von deinen Fragen. Verletzt mich? Ja, manchmal schon, muss ich sagen. Also ich weiß, das ist so und ich gehe da auch schon manchmal tough damit um, aber innerlich verletzt dann manchmal schon. Also wenn man denkt, hä, ist das jetzt euer Ernst, dass ihr mir die Kompetenz abstreitet, weil ich weiß noch nicht mal so sehr, ob es ist, weil ich eine Frau bin. Also das erlebe ich teilweise übrigens auch noch bei uns im Unternehmen, weil wir auch zum Beispiel Bauleiterinnen haben oder Technikerinnen, die es ganz super machen, aber die teilweise mehr kämpfen müssen, teilweise von Kundenseite aus oder so, weil sie ist meine Wahrnehmung, weil sie Frauen sind, aber auch ich habe echt schon gefühlt taffe Kommentare bekommen, also von, das hat jetzt nicht so sehr mit der Kompetenz zu tun, aber ja doch, wie ich arbeiten will mit so vielen Kindern, ist da doch nicht möglich, ich könnte ja eigentlich nur Hausfrau sein oder so. Also und das ist jetzt noch einer, wo ich sage, okay, das ist schon so abgefahren, dass ich denke, okay, da, also das verletzt mich auch nicht, aber es gab schon andere, so weniger Kinder wären ja wohl besser gewesen, die mich dann schon verletzen.
Ja, oder wofür bekommen Sie denn 5 Kinder, wenn Sie gar keine Zeit für die haben?
Absolut.
Oder was ja auch nie ein Mann gefragt werden würde, ja, wie machen Sie das denn bitte mit 5 Kindern? Das wird man jetzt einen Mann, der im Job steht, wahrscheinlich auch nicht fragen. Nee. Also ich weiß nicht, ob ein Mann das gefragt wird, aber wahrscheinlich du schon.
Nee, genau, ich eigentlich immer. Ja. Nee, total. Wie gehe ich damit um? Also ich sehe einen wahnsinnigen Vorteil da drin, dass es Frauen gibt und dass ich glaube, es gibt manche Unterschiede. Ich glaube, dass Frauen in manchen Dingen einfach, und das kann man auch nicht komplett über einen Kamm scheren, aber schon anders ticken und anders sind. Und ich finde das eine wahnsinnige Bereicherung. Deshalb bin ich auch ein Freund davon, dass dass man da so ehrlich ist und auch akzeptiert, dass man anders ist und dazu steht. Also ich habe nicht versucht, irgendwie besonders tougher oder männlicher zu sein oder mich zurückzunehmen als Frau, sondern wirklich so zu sein, wie ich bin. Und ich glaube, wir haben natürlich, das muss man fairerweise sagen, die komfortable Situation, dass wir halt am Ende des Tages entscheiden, wenn es gar nicht passt bei jemand, ja, und das wissen die anderen auch. Ja. Deshalb müssen sie, das muss man, glaube ich, schon so fair sagen, ist was anderes, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist und da schauen muss, wie man sich behauptet. Aber jetzt in unserer Position finde ich das richtig, dafür einzustehen. Und ich glaube, auch dann sind wir wieder bei dem Thema Sichtbarkeit und Vorbild. Also was ich schon gemacht habe teilweise, und das war eine krasse Situation, wo ich nicht wusste, ob es richtig ist, weil ich das mitbekommen habe, dass Kunden gegenüber der Bauleiterin sehr despektierlich waren. Mhm. Und ich habe mich dann echt total vor die Bauleiterin, auch vor den anderen Kunden gestellt, und in Schutz genommen. Und das ist ja schon so eine Abwägung, weil gleichzeitig sind wir extrem kundenorientiert und sagen, Kunde ist König und Kunde muss immer Mittelpunkt sein. Aber das war ein Punkt, den ich von den Werten so daneben fand, dass ich mich in dem Fall dafür entschieden habe, das einmal oder mich so zu positionieren. Und habe danach auch von anderen Kunden dann gutes Feedback dafür bekommen. Und die Mitarbeiterin hat es halt total gestärkt, weil sie gemerkt hat, okay,
du stehst hinter ihr.
Ich stehe hinter ihr, genau.
Ja, das glaube ich. Also da erleben wir schon viel. Ich glaube auch manchmal, dass es gar nicht wirklich böse Absicht ist, sondern dass viele gar nicht darüber auch so reflektieren, was sie damit jetzt lostreten.
Total.
Zu diesem in männerdominierter Branche, ich meine, das werde ich auch sehr, sehr oft gefragt, muss ich aber auch sagen, dass ich daraus eigentlich versuche, auch gar nicht immer so ein Thema zu machen, sondern es einfach auch, es ist halt einfach so.
Ja, genau.
Und ich
weiß
manchmal nicht, ob wir uns damit Gefallen tun, wenn wir immer nur über Abnormalität sprechen, wenn wir eigentlich wollen, dass es ja mehr zur Normalität wird. Weil ich auch irgendwie so ein bisschen Angst habe, dass man damit auch wieder Abschreckung irgendwie schafft.
Ja, sondern super wertvoller Punkt. Ja,
irgendwie so zu tun, es ist jetzt halt so und es funktioniert doch auch. Und um so auch zu sagen, hier, es ist gar nicht so schlimm. Ich muss ja nicht immer alles so zum Thema machen, aber
Nein, ich sehe das ganz genauso. Ich möchte eigentlich, dass es zur Normalität wird und gar nicht mehr so sehr thematisiert werden muss. Und dann gibt es noch immer einzelne Situationen, die herausfordernd sind, aber die wird es wahrscheinlich auch immer geben. In anderen Konstellationen auch.
Ja, total. Hast du bei diesem Trend Women in Mayfields mitgemacht?
Ich habe kommentiert, aber selber nicht aufgegriffen. Ich finde es, genau. Aber irgendwie auch, weil ich auch ganz pragmatisch, ich war irgendwie auch zu spät dran oder so. Ich war irgendwie gelesen dann so, huch, da war was. Ja, das ist, war aber der Zug schon wieder vorbei.
Wie so eine Lawine irgendwie losgetreten, gell. Ja, dann vielleicht noch eine Sache, die mich noch interessiert hat, weil du vorhin auch so ein bisschen dieses Pareto-Prinzip 80-20 ja angesprochen hast. Das ist ja auch oft so ein Stereotyp, mit dem auch wir Frauen zu kämpfen haben, dass wir halt auch denken, ja, wir müssen aber alles halt perfekt machen.
Ja.
Von der Wäsche, die dann ordentlich zusammengelegt ist, wie du sagst, bis hin zum, nee, ich mache jetzt aber den Kuchen selbst für die nächste Weihnachtsfeier in der Schule oder wie auch immer. Hast du da vielleicht noch irgendwie so ein paar Tipps, wie man mit diesem Druck auch umgeht als Working Mom, um sich auch so einfach ein bisschen freier davon zu machen?
Ja, total. Also ich glaube, erstmal spürt es jeder, ja. Also und jeder muss da erstmal, glaube ich, reinwachsen und lernen. Also ich kann zumindest von mir sagen, ich habe mich früher von ganz vielen Seiten enorm unter Druck setzen lassen. Wie gesagt, ob es war meine Mutter, die gesagt hat, boah, du kannst doch nicht die Kinder so früh in die Kita geben, ja. Also weil irgendwie da unsere Kleine dann zum Beispiel mit 5 Monaten kam und, boah, das geht ja gar nicht, das sind die noch so prägsam. Selbst die Kita-Leitung meinte das. Bis zum Kindergeburtstag, der mich nervös gemacht haben, weil die sich alle so krasse Motto-Partys überlegt haben und ich halt irgendwie Topfschlagen gemacht habe. Ja, oder bei den Kleinen gar nicht, weil ehrlicherweise ein einjähriges Kind braucht auch noch keinen, also das freut sich, wenn die Eltern da sind und es einen Kuchen kriegt, aber braucht keinen riesen Kindergeburtstag. Und das Gleiche, und Klamotten und so weiter. Aber ich habe da einfach echt gelernt, mehr auf mich zu hören. Und ich glaube, das darf man auch. Und ich glaube auch einfach, sich nochmal bewusst zu machen, es geht nur mit 80-20. Es geht rein technisch nicht, dass man alles perfekt macht. Der Tag hat einfach bei jedem nur 24 Stunden und muss priorisieren. Ich muss halt sagen, bei mir ist auf der Prio-Liste nicht vorne, dass meine Klamotten nach Farben sortiert sind im Schrank. Oder auch, dass meine Kinder immer die neuesten Sachen haben. Die werden halt auch mal aufgetragen und dann gibt's halt auch mal ein Loch in der Strumpfhose. Nicht gut, aber die Welt geht auch nicht unter. Die wachsen auch damit auf. Und ich glaube, das sich immer wieder bewusst zu machen und auch ein Stück weit gnädig zu sich selber zu sein. Ich glaube, wir sind Könige da drin, dass wir uns immer dann unter Druck setzen und uns dann irgendwie fertig machen, wenn Sachen nicht perfekt sind oder nicht klappen. Und wie gesagt, ich habe das auch noch manchmal da, wenn ein Loch in der Strumpfhose ist, dann denke ich mir, das muss jetzt wirklich nicht sein. Das ist ja noch Wasser auf die Mühlen der assigen Großfamilie, ja. Aber also alles schon gehört. Aber das muss man, glaube ich, man darf da ein Stück weit gnädig zu sich sein. Und heute muss ich lachen. Ich muss vor kurzem einen Hefekranz für die Kita machen. Der sah halt eher wie ein Kuhfladen aus. Da bin ich sehr hässlich.
Da hast du noch ein bisschen weiße und dunkle Schoki drauf gekippt.
Genau. Ein bisschen Smarties. Und dann fanden den trotzdem alle toll, obwohl er unfassbar hässlich war. Und da musste ich irgendwie dann über mich selber lachen. Ja, also früher hätte ich gedacht, oh Gott, geht ja gar nicht. Und dann musste ich irgendwie über mich selber lachen. Das gibt ja dann immer eine Lösung.
Ja, total. Also man sagt ja auch Mental Load dazu, ne? Weil es auch wir Frauen da ständig mit uns rumschleppen. Vom Einkaufszettel über die Wäsche, die noch gewaschen werden muss. Oder, keine Ahnung, draußen die Blumen, die im Garten abgeschnitten werden müssen. Weiß der Kuckuck. Was noch alles? Da habe ich mich auch immer gefragt, wenn ich solche Zahlen, Daten, Fakten dazu auch sehe, wie schaffen wir das denn, dass wir unsere Männer da auch ein Stück weit mit reinnehmen? Ich glaube, die machen, also gerade zumindest in gleichberechtigten Partnerschaften, wie du und ich sie jetzt habe, glaube ich, ist das von dem Anteil der Care-Arbeit gar nicht so wenig. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, denen gelingt es viel besser, diesen Mental Load einfach irgendwie abzulegen. Also, keine Ahnung, wenn ich dann frage, hast du da und da dran gedacht? Ach nö, vergessen. Aber ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Also davon geht die Welt ja nicht unter. Wir machen es halt immer so voll den Kopf.
Ja, total. Also das sehe ich auch so. Ich finde aber, so leben wir es zumindest. Ich glaube, auch da gilt, es hat halt jeder andere Stärken und es ist gut, sich als Team zu sehen. Also, und es gilt auch mit dem 80-20-Ansatz. Ich versuche halt die Sachen, die ich auch gerne mache und die mir Energie zu geben, zu machen und die halt gar nicht Und wie gesagt, ich weiß, es ist auch ein Luxus, wenn man sich das so aufteilen kann in Partnerschaft oder irgendwie mit Unterstützung die Sachen, die mir halt keine Energie zu geben, weniger machen. Also zum Beispiel, ich koche und backe recht viel mit den Kindern, weil ich das auch gern mache. Ich kann aber andere Sachen halt gar nicht. Ich kann gar nicht basteln und das ist auch okay. Und genauso geht es bei uns zum Thema Partnerschaft und Mental Load. Mein Mann macht halt zum Beispiel die Steuererklärung. Ich mache halt diese Schulsachen mehr und so weiter. Und ich habe aufgehört, mich daran aufzureiben oder dann immer zu sagen, es muss aber 50-50 und du musst jetzt genauso viel da bei den Kindern zu machen, sondern wir sind halt ein Team und der eine macht das, der andere das und idealerweise machen alle die Sachen, die sie irgendwie lieber machen. Und klar, ich mache auch Sachen, die ich nicht gerne mache. Das gehört dazu, aber ich glaube, damit funktioniert es besser, weil ich finde, in allen Bereichen, egal ob in der Firma oder privat, es wird toxisch oder echt herausfordernd, wenn man in so einem Aufrechenmodus ist, weißt du?
Ja.
Egal, ob es mit Mitarbeitern ist, wenn es immer so ist, naja, wenn ich mache nur das, wenn ich das dafür bekomme. Genauso ist es in der Partnerschaft oder ehrlicherweise auch bei Kindern. Also wenn ich räume nur auf, wenn ich dafür mehr Taschengeld kriege oder wenn ich länger gucken darf oder sonst was, dann ist es immer ein schwieriges Mindset, weil es nicht so... Ja, das ist sehr extrinsisch motiviert und nicht so von innen heraus. Und das gilt, glaube ich, für ganz viele Bereiche.
Ja, ein super schöner Punkt, ja. Bin ich absolut bei dir, ja. Und du hast jetzt gerade nochmal angesprochen, egal ob im Unternehmen oder zu Hause. Du kennst ja wahrscheinlich auch, also wir sind ja, glaube ich, schon sehr auch jetzt in dieser, aus der Frauenperspektive oder Mutterperspektive draufschauend. Und ich finde aber trotzdem, mich würde interessieren, wie du das siehst, dass wir natürlich auch mal so ein bisschen und die Männer auch hier mitdenken müssen. Ich glaube, Fronten aufbauen hilft bei dem Ganzen einfach gar nichts. Das Thema Vereinbarkeit auch, egal jetzt ob zu Hause oder eben auch in den Unternehmen, müssen wir auch immer so ein bisschen die Evolution auch der männlichen Rolle mitdenken.
Ja,
und manchmal denke ich, die haben es irgendwie noch ein bisschen schwieriger, weil auch für die gibt es ja gesellschaftliche Bilder und auch Stereotype, denen sie entsprechen müssen. Wir Frauen, begehren uns dagegen jetzt ja auch schon eine ganze Weile auf, aber auch für die Männer ist es, glaube ich, ungleich schwierig. Also natürlich gibt es so ein paar, die jetzt auch mit Tragetüchern rumlaufen und coole Instagram-Fotos machen und dann werden sie dafür gefeiert. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mit Blick jetzt zum Beispiel bei mir auch auf die Elternzeitdaten.
Ja.
Viele Männer nehmen ihre obligatorischen 2x4 Wochen.
Ja.
Der überwiegende Teil derjenigen, die einfach immer noch lange oder länger in Elternzeit gehen, sind halt die Frauen. Und wie schaffen wir es da auch, mehr Männer auch dafür zu sensibilisieren, dass auch zum Thema Vereinbarkeit natürlich auch sie dazugehören und ihnen natürlich auch so ein bisschen zu unterstützen, diesen gesellschaftlichen Bild zu entwachsen, was ja auch von denen gezeichnet wird?
Oh, ich finde das ist ein super wichtiges Thema. Also ich glaube auch da... eher, dass es über so Thema Sichtbarkeit und mehr Natürlichkeit kommt, als über jetzt starre Regeln. Weil ich glaube, die Regeln sind schon da, dass man rein theoretisch kann jeder Elternzeit nehmen. Wir kämpfen sehr für Gleichberechtigung. Also ganz konkret, wie es ich vielleicht versuche, mit so kleinen Gesten im Alltag das so ein Stück weit natürlicher zu machen. Ich frage auch ganz oft unsere Kollegen nach den Kindern zum Beispiel, um einfach das Thema, okay, die haben auch die haben nicht nur die Rolle im Unternehmen, sondern sie haben auch die Vaterrolle. Ich unterstütze auch total, wenn zum Beispiel einen, der wollte zur Untersuchung von seiner, zur Untersuchung von seiner Tochter, dann ist für mich nicht ganz klar, dass er da jetzt keinen halben Tag Urlaub dafür nehmen muss oder einen Tag, sondern er macht es und er darf auch danach seine Tochter mitbringen oder er kann auch von zu Hause aus arbeiten danach und das zu Hause zu nehmen. Das sind eher so kleine Gesten, aber ich glaube, die sind wichtig, dass man das Thema Vereinbarkeit in alle Richtungen denkt und es ganz natürlich macht, dass eben auch Väter mit anpacken, dass Männer eben auch die Vaterrolle mit haben, neben der Arbeitnehmerrolle, weil das stelle ich noch ganz oft fest, also man kommt in den Raum und wenn Frauen da sind, dann ist klar, dass man irgendwie Kinder zum Smalltalk-Thema macht, bei Männern macht man das eigentlich nicht irgendwie
nicht so.
Oder selten. Mhm.
Ja, stimmt schon. Ich glaube, es weicht langsam mehr auf, aber vielleicht ist auch gerade diese gesellschaftliche Rolle oder dieses Bild auch etwas, was einfach mit der Zeit kommen muss. Also ich glaube auch, wenn du auf unsere Kinder schaust, es ist jetzt auch eine nächste Generation, alleine wie die aufwachsen, nehmen sie ein ganz anderes Bild von Mama und Papa wahr, als das, wie wir es vielleicht noch kennengelernt haben.
Total.
Und ich glaube schon, dass da viel Bewegung drin ist, aber es dauert halt einfach seine Zeit.
Total.
Aber ja, ich glaube, es ist trotzdem halt noch viel zu tun. Daher vielleicht noch so als letztes die Masterfrage: Was wäre denn dein wichtigster Rat auch jetzt an Führungskräfte, aber auch an andere Unternehmer, Unternehmerinnen, wie sie die Vereinbarkeit in ihrer Unternehmenskultur stärken können?
Ich glaube, der erste Schritt ist ein Stück weit Flexibilität und das Thema zulassen. Weil ich glaube, ganz viel im Alltag neben so Sachen wie wann muss man Urlaub nehmen, ist einfach, kommt ja ganz viel im normalen Alltag einher. Ich muss in die Kita, weil ein Kind krank ist. Ich habe eine Vorführung, ja, also oder hier jetzt meine Kollegin hier, die ist letzte Woche einfach und das sind so die kleinen Dinge, die ist mittags irgendwie für 2 Stunden zum Plätzchenbacken in die Schule ihrer Tochter. Und dass es einfach ganz natürlich ist und gefördert wird und zugelassen wird. Ich höre halt bei anderen Unternehmen noch oft, dass man dann, wenn sowas ist, dass es nicht geht oder dass man Urlaub nehmen muss oder sonst was. Und ich glaube, wenn du so ein starres Gerüst hast, dann nimm dir das ganz viel von der Flexibilität, die du aber brauchst, um das Ganze zu vereinbaren.
Mhm. Damit auch Vertrauen, ne? Was ja, nicht vorhanden total. Sein muss.
Total. Ja. Und ich stelle halt fest, bei den Müttern, die wir haben, die das so leben, die arbeiten enorm viel, also ich würde behaupten, die arbeiten effizienter, weil die wissen, es gibt dieses Vertrauen. Es ist auch in Ordnung, wenn sie von zu Hause aus arbeiten und die sind trotzdem Großteil hier im Unternehmen, aber wenn sie das machen, dann nutzen sie die Flexibilität und sind da enorm dankbar dafür und schätzen das total.
Absolut, ja. Ja, super. Ja, Liz, jetzt habe ich noch eine Frage zum Schluss vielleicht. Du hast jetzt ja auch ganz viel von deinem Alltag schon berichtet, von Familie, Unternehmertum, wie voll auch natürlich alles ist. Hast aber auch schon am Anfang gesagt, du musst in der Kraft sein, damit du auch diese feinen Antennen hast. Ja. Vielleicht hier noch, wie schaffst du das? Was machst du da auch an der Stelle, sag ich jetzt mal, für dich selbst, in Anführungsstrichen, um bei dir zu sein?
Ja, das ist eine super wichtige Frage, weil ich glaube wirklich nochmal vielleicht vom Ende her kommt. Es gibt noch immer Momente, wo das nicht ist. Und ich glaube, das kennt jeder. Aber ich glaube schon, dass man in 80% der Fälle in seiner Kraft sein sollte, dass man den Alltag überhaupt gut hinbekommt. Auch im Unternehmen die richtigen Entscheidungen trifft, für die Mitarbeiter da ist, für die Kunden und auch für die Kinder. Also davon bin ich fest überzeugt. Deshalb finde ich nicht, dass das ein Nice-to-have ist, Selbstfürsorge, sondern ein Must-have. Ja, nur dann kann man irgendwie, kann man den ganzen Rollen gerecht werden. Und trotzdem bin ich auch so ehrlich, ich habe nicht viele Me-Time-Momente, wo ich irgendwie für mich Sachen mache. Aber trotzdem, um hilfreich zu sein, was nehme ich mir? Also ich versuche im Alltag die Dinge zu machen, die mir eher Kraft geben. Wie gesagt, kochen zum Beispiel tue ich gern mit den Kindern. Das mache ich. Ich mache andere Sachen, die mich wahnsinnig viel Energie kosten, versuche ich outzusourcen. Mhm. So, dann sind es schon so Punkte, dass ich rausfinden musste, was gibt mir denn, was tut denn einfach meiner Seele, meinem Herz gut. Und zum Beispiel, ich mag Musik, ich mag Klavier spielen. Ich habe jetzt angefangen, wieder Klavierunterricht zu nehmen. Viel zu selten. Ja. Ich habe dort meine Stunde immer freitags. Die nehme ich nur jedes zweite oder dritte Mal wahr, aber ich nehme sie wahr und ich übe dann ab und zu Hause und das Balsam für die Seele. Dann versuche ich schon ab und zu Sport zu machen, weil mir das einfach, das gibt mir eine innerliche Resilienz. Das muss aber, glaube ich, jeder für sich selber mal rausfinden. Aber mir tut es mental total gut. Und da bin ich aber schlecht drin, muss ich offen gestehen, ist das Thema Schlaf. Aber wenn das bei mir unter eine kritische Grenze kommt, dann bin ich dünnhäutig, kennen wahrscheinlich viele, leichte gereizt, meine Antennen sind nicht so fein oder ich kann nicht so gut drauf reagieren, selbst wenn ich es wahrnehme. Und das mache ich wahrscheinlich, das priorisiere ich zu wenig, muss ich offen gestehen, weil ich dann doch die anderen Sachen irgendwie vorziehe oder abends brauche ich manchmal, wenn die Kinder mit sind, nochmal einmal kurz eine halbe Stunde, wo ich einen Tee trinke und Zeitung lese oder irgendwie rumdattel. Und ich weiß, eigentlich müsste ich ins Bett, deshalb, das mache ich nicht so gut. Aber ich merke, wenn es unterkritisch ist, dann ist auch nicht gut. Deshalb am Wochenende den Mittag schlafen.
Ja, total cool. Also das waren super hilfreiche Tipps und kann ich total nachempfinden. Ich glaube, man muss natürlich erstmal rausfinden, was raubt einem Energie und was gibt Absolut. Einem Energie.
Absolut.
Also zum Beispiel, ich habe lange Zeit immer auch Yoga gemacht, bin aber dann, seitdem mein Kleiner dann auf die Welt gekommen ist, habe ich das natürlich dann wollte jetzt keinen Kopfstand machen mit einem Babybauch und so. Also danach ist es irgendwie dann weg gewesen. Jetzt muss ich damit aber wieder mal anfangen. Ja. Ich habe das auch fest vorgenommen. Jetzt ist ja Ende des Jahres, kann man, ist ja die Zeit für die Vorsätze.
Ja, schön.
Genau. Und Schlaf. Also Schlaf ist bei mir auch das A und O. Ich habe irgendwie so rausgefunden, ich brauche mindestens 7 Stunden.
Ja.
Anders bin ich nicht ausstehlich, glaube ich.
Ja.
Kann
ja,
auch nicht denken. Total. Also da bin ich nicht leistungsfähig. Das ist einfach so.
Ja, nee, ich auch nicht. Und wie gesagt, auch dann, und ich glaube schon, mein Vater sagte mir, ich habe Nerven wie breite Nudeln, sagt man im Schwäbischen. Ich habe schon, glaube ich, bin sehr resilient, aber ich werde dünnhäutiger, wenn ich irgendwie zu wenig geschlafen habe. Glaube ich, ist bei jedem so, aber ja.
Ja, einfach ein gutes Gefühl auch zu haben für sich selbst. Man merkt es ja auch. Ich meine, es gibt diese ganzen Smartwatches. Es gibt, keine Ahnung, anderes jetzt, was du dir noch umhängen kannst, dass du das trackst. Aber ich glaube, ein guter Anfang ist schon mal ein Stück weit auch so ein bisschen in sich selbst reinzuhören und hier die Antennen auch zu haben. Und dann weiß man eigentlich schon ganz grob, war jetzt gut oder hat mir vielleicht nicht so gut getan. Das ist schon mal ein Anfang.
Total. Ja.
Mensch, ich danke dir sehr. Das war so ein spannendes Gespräch, so aufschlussreich. Vielen Dank für deine Offenheit, deine vielen Tipps und Beispiele, die du uns gegeben hast. Ich fand das mega inspirierend, von dir zu hören, wie du Familie und Beruf lebst, auch so leidenschaftlich und wie du diese alten Muster auch immer hinterfragst und aufbrichst. Vielen, vielen lieben Dank.
Vielen Dank, liebe Alexandra. Es war, kann ich nur zurückgeben, ich fand es auch sehr inspirierend. Du machst das schon super gut.
Ganz lieben Dank, ja. Und wenn ihr da draußen noch Fragen habt an Liz oder an mich, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben. Die Kontaktdaten, die findet ihr in der Podcast-Beschreibung, also in den Shownotes. Und ansonsten sage ich einmal nochmal Danke, auch fürs Zuhören an euch. Und ich freue mich sehr, wenn ihr auch eine Bewertung da lasst. Dann macht's gut und bis bald. Ciao.
Ciao.